Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist doch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich als Herr und Lehrer euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Ihr geliebten Menschen, diese Botschaft Jesu fasst Paulus in seinem Römerbrief in einem Satz zusammen und der lautet so: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und dieser Vers soll uns begleiten vom Übergang von einem Jahr in das Neue. Manchen von euch ist dieser Vers vielleicht sehr vertraut. Ich kenne nicht wenige, die diesen Vers als Trauspruch haben. Ist jemand dabei, der diesen Vers als Trauspruch hat? Nicht. Ist mir schon vorgekommen. Ich finde das auch ganz interessant. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich finde, das passt sehr gut in einen Moment, wo Menschen sich das offen zusagen, ich nehme dich an. Und in der Regel ist ja, wenn man heiratet, wird das dann noch ausgekleidet mit den Zusätzen in Freude und Leid, Gesundheit und Krankheit, alle Tage unseres Lebens. Manche sagen dann, bis der Tod uns scheidet. Andere sagen, solange wir leben, ich nehme dich an aus Gottes Hand. Aber das gilt nicht nur Ehemenschen, das gilt allen Menschen. Ich nehme dich an. Dieses Annehmen, das müssen wir miteinander immer wieder üben und auch immer wieder bejahen. Ja, ich will dich annehmen. Ich will dich annehmen als mein Mann, meine Frau, mein Kind, mein Freund, Schwester und Bruder in der Gemeinde. Ich nehme die Nächsten an, ich nehme auch die Fernsten an. Einander annehmen. Annahme des Anderen und angenommen sein ist ja eine Kernbotschaft unseres Glaubens. Das ist ja das Spektakuläre, was uns als Christen widerfährt, dass Gott dich anschaut und mich und sagt, ich nehme dich an, ich habe dich lieb, so wie du bist. Und das klingt so leicht, aber es ist so schwer zu ertragen und noch viel schwerer zu verstehen. Wenn wir unter biblischen Aspekt das Thema Annahme nachdenken, dann geht es nicht nur darum, wen wir freiwillig annehmen, also zu wem wir Ja sagen, weil wir uns die Person eben suchen, wie ein Partner, oder wir wünschen uns eine Person wie ein Kind, oder wir suchen eine Gruppe auf und bejahen da die Menschen, die wir vorfinden, sondern es geht noch viel weiter. Die Rede ist, jedermann anzunehmen. Jeden. Wir haben ja als Gemeinde so das Motto, jeder ist willkommen. Das steht zwar nirgendwo dran, aber wir reden oft davon. Es wird oft zwischen uns ausgesprochen, dass wir sagen, wir möchten das, dass unsere Gemeinde dafür steht, dass jeder kommen kann, so wie er ist und willkommen ist. Und man muss ab und zu mal so ein Motto, weil es so groß ist, auch mal vorsichtig abklopfen, ob das noch so passt, ob das noch so funktioniert. Können wir das überhaupt einander annehmen? Einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Zu Gottes Lob. Das ist ja ein Motto, das einer Gemeinde sehr gut ansteht. Die Sache mit der Annahme treibt Jesus wie so oft auf die Spitze. Ich erinnere, was er seinen Menschen gesagt hat, wie es aufgeschrieben ist bei Matthäus 5. Da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, sagt Jesus, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ohne Unterschied. Jesus kann das. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, damit tun wir uns schwer. Und deshalb, weil wir uns damit schwer tun, müssen wir uns immer wieder ausrichten auf ihn, der das nicht nur kann, dieses Annehmen, sondern er verkörpert es nahezu. Wir sagen ja, er ist die Liebe. Alles an ihm ist Liebe und Annahme. Und wir können seinem Gebot nur gerecht werden, indem wir immer wieder auf ihn schauen und ihn imitieren. Wir müssen Christus im anderen entdecken, damit wir ihn annehmen können. Es gibt Menschen, die wir zu Recht als Vorbilder betrachten, also Menschen, deren Leben man anschauen kann und man sagt, da sind viele Aspekte dabei, an denen kann man sich orientieren. Und manche von denen haben das genauso versucht zu leben, Jesus im anderen entdecken und dadurch den anderen annehmen. Und zwar nicht nur den, den wir uns suchen und den wir mögen, sondern auch in dem Unausstehlichen und Fremden und Problematischen Jesus entdecken. Und vielleicht sogar lieben, zumindest aber achten. Achtung, jetzt kommen die ganz großen Vorbilder. Aber sie sind wichtig. Das Vorbild 1, das Vorbild schlechthin für Annahme von Menschen ist Mutter Teresa. Ich will gar nicht auf ihr Leben eingehen. Man kann ja an ihrem Leben vieles Positive sehen, aber auch Kritische. Aber ich will sie zitieren mit etwas, was mich sehr berührt. Sie schreibt, am Ende unseres Lebens werden wir nicht danach beurteilt werden, wie viele Diplome wir verliehen bekommen, wie viel Geld wir verdient oder was für großartige Dinge wir vollbracht haben. Das Urteil orientiert sich an dem, was Jesus sagt. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war heimatlos und ihr habt mich hineingebeten. Nicht nur Hunger nach Brot, sondern nach Liebe. Nicht bloß fehlende Kleidung, sondern aus Mangel an menschlicher Würde und Respekt frieren Menschen. Ohne ein Zuhause, nicht nur, weil es an einem ummauerten Raum fehlt, sondern weil man verstoßen wurde. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Satz. So erscheint uns Christus in erschütternder Verkleidung. So erscheint uns Christus in erschütternder Verkleidung. Das war das erste große Vorbild. Das zweite ist nicht minder groß. Dietrich Bonhoeffer formuliert das Ganze etwas spiritueller. Er schreibt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener, also der Christus in meinem Herzen, ist ungewiss. Dieser, der Christus im Worte meines Bruders, ist gewiss. Also um es einfacher zu sagen, ich brauche immer den anderen, um mir wirklich ein Bild von Jesus zu machen. Ich selber habe zwar eins, aber der andere hat auch eins. Und ich brauche beides. Als Paulus an die Römer schreibt, ergänzt er diese Frage nach der Annahme um einen wichtigen Aspekt und ein wichtiges Vorbild, das noch größer und noch viel wichtiger ist als alle menschlichen Vorbilder, die wir haben können. Er schreibt ja, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Es ist immer wichtig, dass wir, alle menschlichen Vorbilder sind wichtig, aber wir müssen uns auf den zentrieren, der wirklich das Zentrum ist, auf Christus. Er ist nicht nur das Beispiel, sondern auch der Maßstab. Nehmt einander an, wie er. Da liegt natürlich die Frage nahe, wie hat denn Jesus Menschen angenommen? Die Evangelien sind voll davon. Von unterschiedlichen Begegnungen mit sehr unterschiedlichen Menschen. Die ganze Geschichte Jesu von Anfang an bis zum Ende ist eine Geschichte von Begegnungen. Es beginnt sogar schon vor seiner Geburt. Es wird berichtet, wie das Kind im Leib der Maria, das Kind im Leib der Elisabeth begegnet. Also Johannes, der Täufer, der noch nicht geboren ist, begegnet Jesus, der auch noch nicht geboren ist. Und das Kind hüpft im Leib, als diese Begegnung stattfindet. Dann natürlich die Begegnung an der Krippe. Da kommen schon die Ersten, die man so nicht erwartet hätte. Man hätte weder die Hirten erwartet, noch die Könige. Und es geht weiter und in den wenigen Berichten in Jesu Kindheit gibt es auch Begegnungen, die ungewöhnlich sind. Über die Berufung der Jünger, da begegnet er Menschen so sehr, dass sie alles stehen und liegen lassen und ihr Leben verändern und ihm folgen. Und es gibt die vielen Begegnungen mit Menschen in persönlichen Gesprächen und auch solchen, wo er Menschen begegnet als Lehrer. Er begegnet Menschen, auf eine Weise, die andere wieder irritiert hat, weil er, was ungewöhnlich war, weil er den Rahmen der Konfession, dessen, was so gängig war, hat er verlassen. Und er hat Dinge getan, die auch kritisch gesehen wurden. Aber es ging immer um die Begegnung mit Einzelnen. Und am Ende begegnet er sogar Menschen, die mit ihm im Todeskampf sind. Es gibt sogar Begegnungen am Kreuz. Und selbst nach dem Tod begegnet er als auferstandener Menschen. Und jede dieser Begegnungen ist davon gekennzeichnet, dass er immer einzelnen Menschen begegnet, auf eine Weise, wie die einzelnen Menschen das brauchen. Und jeder, der Jesus begegnete, spürte etwas von diesem Angenommensein, dass dieser Jesus sich ganz und gar auf ihn einrichtet und ausrichtet. Als Beispiel dafür möchte ich eine Begegnung anführen, die wir kürzlich in der Bibelstunde besprochen haben. Da gibt es eine schöne Zusammenfügung zweier Begegnungen, beispielsweise im Evangelium des Markus, aber bei den anderen Synoptikern werden die auch berichtet, die folgen aufeinander. Zwei Jesus-Begegnungen, die sehr unterschiedlich sind, aber miteinander zu tun haben. Und Markus erzählt das so. Man brachte Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er schließt sie in die Arme und legt ihnen die Hände auf und segnet sie. Und gleich danach passiert Folgendes. Und als er sich auf den Weg machte, kam einer gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst niemanden berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte zu ihm, Meister, das habe ich alles befolgt von Jugend an. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sagte, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Der aber war entsetzt über dieses Wort und ging traurig fort, denn er hatte viele Güter. Da blickt Jesus sich um und sagt zu seinen Jüngern, wie schwer kommen doch die Begüterten ins Reich Gottes. Das war das Gleichnis mit dem Kamel und dem Nadelöhr, was wir neulich besprochen haben. Da kommen zwei Begegnungen mit Jesus direkt hintereinander, die viel miteinander zu tun haben. Und sie zeigen, wie sehr Jesus sich auf Menschen einstellen konnte und wie komplex er sich verhalten hat Menschen gegenüber. Als dieser, den wir junger Mann nennen, dieser reiche Jüngling, steht gar nicht da, dass er jung ist übrigens, als der Jesus begegnet, wird erzählt, Jesus schaut ihn an. Man könnte auch sagen, er durchschaut ihn. Aber er gewinnt ihn auf jeden Fall lieb. Aber dieses Liebhaben heißt nicht, dass er nun Jesus ihn nachläuft oder ihn zu überreden versucht, als der Mann sich abwendet und fortgeht. Markus erzählt diese Begebenheit unmittelbar im Anschluss an die Begegnung mit den Kindern, die so ganz anders ausgeht. Hier stehen fast so zwei Grundhaltungen gegenüber, wie man Jesus begegnen kann. Auf der einen Seite die Kinder, denen das Reich Gottes offen steht, einfach weil sie da sind. Die machen nichts. Sie lassen sich einfach kindlich in die Arme Jesu nehmen. Auf der anderen Seite dieser Mann, der sich selbst im Wege steht und Jesus nicht nachfolgen kann oder will, einfach weil ihn noch so vieles behindert. Was erzählt uns das über die Annahme? Es erzählt uns, dass Jesus, dem wir ja nachfolgen wollen und der unser Vorbild ist, sich auf Menschen einzustellen wusste. Er liebte jeden Menschen, aber diese Liebe drückte sich unterschiedlich aus, je nach Mensch und je nach Lebenssituation. Es wäre ja zum Beispiel völlig fatal gewesen, mit den Kindern jetzt in irgendeine theologische Diskussion oder es war gar nicht der Anlass. Bei den Kindern ist ganz klar, er öffnet seine Arme, er lässt überhaupt zu, dass sie zu ihm gelassen werden und er gibt ihnen einfach die Nähe, die sie brauchen. Er wollte einfach, ja vielleicht können wir uns das sogar vorstellen, dass er einfach ein bisschen mit ihnen spielen wollte. Er wollte ihnen nahe sein. Bei dem Mann, der da kommt mit der Frage nach dem ewigen Leben, sieht das ganz anders aus. Hier muss eine Lebensänderung angesprochen werden. Jesus sieht, was da alles noch an Ballast im Hintergrund ist. Und er will diesen Mann, den er nicht weniger liebt als die Kinder, genauso annehmen. Aber es ist nicht möglich. Er sieht ihn an und gewinnt ihn lieb. Und dann muss er ihn vor eine Entscheidung stellen. Und diese Entscheidung muss der Mann selber treffen. Und als er sie getroffen hat, muss Jesus akzeptieren und tut es auch, wie der Mann sich entscheidet. Übrigens glaube ich, dass es bei der Frage nach dem Reichtum, den der Mann da loswerden muss, gar nicht darum geht, ob die Armen jetzt das Geld bekommen oder nicht. Es ist keine Erzählung, die eine soziale Frage bewegt, sondern es ging darum, was er loswerden musste, was ihn behinderte. Im Grunde war er viel ärmer als die, die man mit seinem Geld hätte beschenken können. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Jesus ist der Maßstab. Das ist nicht nur ein Vers für den Übergang von einem Jahr in das Neue. Es ist im Grunde ein ganzes Lebensprogramm, ein ganzes Gemeindeprogramm. Wir werden uns immer wieder daran erinnern müssen, wie wir Jesus Begegnung und Jesu Annahme anderen Menschen zeigen können. Wie wir unseren liebsten und engsten Menschen begegnen, wie wir einander in der Gemeinde begegnen, wie wir uns verhalten im privaten Umfeld, das nichts mit der Gemeinde zu tun hat. Aber auch mit ganz großen Themen und ja, auch mit Politik werden wir uns beschäftigen müssen im kommenden Jahr, und zwar ziemlich bald. Und auch da ist die Frage, ja, wie hat das irgendwas damit zu tun, dass wir Menschen sind, die uns an Jesus orientieren? Das heißt nicht, dass wir uns im Resultat dann über alles einig sein müssen. Das ist auch wichtig. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Denn es ist ja jedermann klar, dass Annehmen im Sinne Jesu nicht heißt, dass wir uns hier sonntags schön gemütlich machen mit unserem Herrn Jesus und alles andere geht uns nichts an. Wir nehmen mit Jesus genauso wie er auch die ganze Welt an. Eins ist aber die Grundlage und das muss auch noch gesagt werden. Ein dringender, ja nicht nur Nachtrag zum Thema Annahme, sondern im Grunde die Grundlage. Wer den anderen annehmen will und wer sich gar, das habe ich ganz groß gesagt, sich auf die ganze Welt einlassen möchte und muss, der muss bei sich selbst anfangen. Wer den anderen annehmen will, muss sich selbst annehmen. Wer nach dem anderen fragt, muss wissen, wer er selber ist. Wer den anderen mit Jesu Liebe lieben will oder zumindest achten, der muss erstmal aushalten, dass Jesus ihn liebt. Und da sind wir wieder beim Thema Fußwaschung oder bei dem, was Jesus da ausdrückt. Ich sagte aushalten und das meine ich auch so. Denn geliebt werden ist oft gar nicht einfach. Zum Lobe Gottes schließt sich Jesus in seine Arme und zwar ohne Bedingungen, aber nicht ohne Anspruch. Er nimmt dich an, wie du bist, aber du musst nicht bleiben, wie du bist. Und das immer wieder und immer wieder. Unsere Füße werden ja sozusagen immer wieder schmutzig und wir bedürfen immer wieder der Reinigung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das ist das, was am Ende dabei abgebildet wird, dass Menschen, die sich und andere annehmen können oder immer wieder versuchen, das zu tun, Gott loben, indem sie immer wieder versuchen, das zu tun. Das ist ein Geleitwort vom Übergang vom Alten in das Neue. Das ist ein Geleitwort vom Übergang von dem, was wir zurücklassen und von dem, was wir betreten. Es ist aber auch ein Trostwort. Es sagt uns, dass wir, obwohl wir Jesus nachfolgen und gerade weil wir Jesus nachfolgen, nicht die ganze Welt retten müssen. Das hat Jesus schon getan. Wir beginnen da, wo wir stehen, bei uns selbst und um uns herum. Wir tun das zu Gottes Lob.